redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Flaschen, worin getrunken und geredet wird. Es geht diesmal wieder um Wein, wie es seit Jahren gefühlt nur um Wein geht bei den Flaschen, was auch mal irgendwann abgestellt werden muss. Wie immer mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Guten Abend allerseits.
So, von hier aus auch,
ja. Reklame, ja. Die jetzt aber nicht, die ist unbezahlt. Also wenn ich was finde, was geil ist, kaufe ich mir das immer selber erst. Und wenn es dann geliefert worden ist, dann sage ich allen anderen, dass das super ist. Ich bin nicht blöd. Bei Spiegelau, nee, ich muss andersrum anfangen. Ich trinke ja gerne meinen Wein aus Weingläsern ohne Stiel, ne? Diese so becherartige, wo dann halt praktisch nur diese Tulpe ist.
Genau, die heißen O-Tumbler bei Riedel. Bei Riedel. Das waren die ersten.
Genau, und da kosten sie richtig viel Geld. Die kosten 2 Stück 20 Euro. Und Spiegelau macht sowas auch, also auch so Becher.
Gehört auch zu Riedel.
Gehört auch zu Riedel, echt?
Ja, ja.
Ah, geil.
Das ist die B-Serie.
Verstehe. Spiegelau macht sowas jedenfalls auch. Und Spiegelau hat so ein im Sale haben die gerade so mittelgroße von diesen Bechern. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie groß. Das sind so ein gutes Universalglas ist es eigentlich. Also passt rot rein, passt weiß rein, und zwar in so einem Bonus-Pack. 4+2, also 6 von diesen Bechern, für einen 20er. Was echt super ist. Hier fliegen die Mücken rum, ey.
So. Ja, es gibt leider unglaublich viele Mücken.
Ekelhaft, echt. Ja, für einen 20er. Also kann ich nur empfehlen. Also die, da tut's dann auch nicht so weh. Also 6 Gläser für einen 20er, die dann auch noch echt schön in der Hand liegen.
Ja.
Das tut dann auch nicht so weh, wenn die runterfallen und kaputt gehen.
Ja. Ich habe mich an diese Gläser ja nicht gewöhnen können. Ich habe irgendwie da eine Abneigung gegen.
Ach.
Weil ich habe irgendwie, wenn ich Wein aus Gläsern ohne Stiel trinke, habe ich weniger Respekt davor.
Ja, aber darum geht's ja. Genau so, ja, mein Freund, hast du mir das damals verkauft. Genau so. Dann hat das so was Beiläufiges. Und das finde find das total super.
Ja, ich meine, für die Weine, die wir heute trinken, ist das auf jeden Fall auch irgendwie so das richtige Glas. Das ist
angemessen für den Scheiß, den wir hier.
Genau. Ja. aber irgendwie habe ich, weißt du, also, ja. Irgendwie habe ich mich dann doch wieder davon verabschiedet und dann bin dann doch zu den langstieligen Dingern zurückgekehrt.
Mistkerl. Und lässt mich hier alleine zurück. Naja, mit mir könnt ihr es ja mal. Ich bin ja Kummer gewohnt.
Ja, obwohl ich die so, also ich finde die für sich genommen schön. Also auch für Wasser oder so finde ich die.
Für Wasser sind die gut, also für so subalterne Getränke halt, nicht?
Ja, oder für manchmal, also ja.
Also für Picknick zum Beispiel ist das halt geil.
Picknick ist auch
also,
schön.
Also als ich nach der letzten war, die letzte war Wagner Stempel, oder?
Gott, oh Gott, letzte war Wagner Stempel,
genau, ist ja da
schon 2 Monate her.
Genau, da habe ich ja dann Restesaufen gemacht, hier im Park um die Ecke.
Ja.
Ist niemand gekommen, übrigens. Nachdem als ich die erste Idee hatte, alle meinten, oh geil, da komme ich. Also saß ich halt Mutterseelen allein im Park. Mit irgendwie 3 Flaschen erstklassigen Weißwein. Und da hatte ich halt so ein paar von den Gläsern dabei. Was auch ein bisschen gelungen ist. Einer ist noch gekommen. Der war aber mit dem Auto. Genau, sehr, sehr spät. Der war mit dem Auto und konnte nichts trinken. Und dann bin ich nach Hause geschwankt und er ist nach Hause gefahren.
Du hast mir das schon erzählt, aber du hast es mir dann
komisch
zu einer anderen Gelegenheit erzählt. Und weil der letzte war. Ja, klar, wir haben ja Pause gemacht.
Ja.
Ja, dann haben wir uns in der Pause unterhalten irgendwann.
Irgendwie haben wir es hingekriegt. Du warst auch verreist in England und hast da getrunken. Und da gab's Wein, oder wie war das? Habe ich so bei dir gesehen
auf Instagram. Das stimmt. Ich war in England. Wir haben richtig Familienurlaub in England gemacht.
Mhm. Wo?
Und nebenbei habe ich dann 2 Weingüter besucht. Und in den 3 Wochen, die wir in England waren, aber dann auch nur irgendwie 3 Flaschen Wein aufgemacht.
Ich hänge ja noch da, wo du sagst, ich habe in England 2 Weingüter besucht. Das ist jetzt nicht, womit man rechnet, ne?
Nee. Ist aber so. Das ist ja, also es gibt, also eigentlich ist die Weinbautradition in England genauso wie überall anders auch quasi mit den Römern gekommen. Es sei denn, es waren vorher schon mal die Griechen da. Also so war es in England auch.
Da waren die Griechen?
Haben den Wein gebracht. Nee, die Römer. Da waren nur die Römer.
Verstehe.
Also mit den Römern hat es angefangen. Mit den Klöstern ist es weitergegangen, aber dann hat ja die Klosterkultur in England ja irgendwann aufgehört. Mhm. Und mit Oliver Cromwell und so, ne, glaube ich. Und dann war es das mit dem Weinbau in England bis 1968 war es, glaube ich, einer der ersten, der wieder angepflanzt hat. Und 1986 haben zwei, also ganz unabhängig voneinander, zwei Leute sich gedacht, dass das ja eigentlich sozusagen das richtige Klima und vor allen Dingen auch die richtigen Böden für Schaumwein sein müssten. Weil, also gerade, man kennt das ja, White Cliffs of Dover, die haben da ja Kreide. Und zwar genau die gleiche Kreide wie in der Champagne.
Ach.
England war ja Teil des Kontinents.
Und irgendwann ist es war abgebrochen, Teil dieses, ja.
Genau, sogenannten Pariser Beckens. Und das Pariser Becken ist verantwortlich sozusagen für die Weinbergsböden von Kent und Sussex bis an die Obermosel. Also Kalk und Kreide. Ne? Und ja, und die haben recht gehabt, ne? Also es ist also prädestiniert für gerade für Schaumweine. Und da funktioniert, also gerade auf Schaumweinebene funktioniert halt hervorragend Pinot und Chardonnay. Mhm. Und dann haben die halt alles mögliche andere noch dabei. Also weil es eben dann doch vergleichsweise kühl und teilweise feucht ist, haben die eben auch so pilzresistente Sorten, sowas wie Reichensteiner oder so aus Deutschland, haben die schon da seit den 60er Jahren. Teilweise auch Dornfelder, teilweise auch so ein paar französische pilzresistente Rebsorten. Aber womit die tatsächlich wirklich erfolgreich sind, ist mittlerweile Chardonnay und Pinot Noir, eben vor allen Dingen als Schaumwein.
Mhm. Und wie heißt das dann da bei denen, als der Schaumwein?
Das sind Sparklings.
Okay.
Und die Engländer nennen das für sich Fizz. Mhm. Und ja, da gibt es mittlerweile einige richtig renommierte Weingüter, die eben auch ganz offensiv sozusagen der Champagner Konkurrenz machen, also sowohl im Preis als auch in der Qualität. Mhm. Es gibt mittlerweile auch Champagner-Weingüter, die in England investieren. Das bekannteste ist halt so der Bereich Sussex, Kent, und da war ich aber jetzt nur kurz. Wir waren eigentlich in Cornwall, Somerset und Devon, und auch da gibt es Weingüter. Also das eine dieser beiden 86 begründeten war eben in Cornwall, das ist Camel Valley, und da war ich eben auch. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Also das ist die haben halt den Vorteil gegenüber der Champagne, dass die 30 Tage längeren Reifezyklus haben. Das ist schon nicht schlecht. Und ja, insgesamt funktioniert das da sehr gut. Und die haben jetzt in Camel Valley, haben die eben nicht diese Kreideböden, da haben die etwas fettere Tonböden, aber das funktioniert auch sehr gut. Also die Schaumweine sind schon sehr gut, aber sie sind halt auch vergleichsweise teuer. Also die fangen irgendwie, also du kriegst eigentlich kaum einen Schaumwein in England unter 25 Pfund, würde ich sagen. Mhm. Und das geht mittlerweile hoch. Also das bekannteste Weingut ist Nightimber, und da kostet der teuerste Einzellagen Schaumwein mittlerweile 110, 120 Pfund. Also das ist schon ordentlich. Ne? Und
ja, da säufst du nicht so viel dann von, ja.
Nee, aber sowas hast du ja auf Champagner-Ebene eben auch. Und ja, mein Gott, also die verkaufen sehr, sehr gut in den eigenen Markt rein. Export ist relativ wenig, das wird sich mit dem Brexit natürlich auch nicht ändern. Aber die werden natürlich mit dem Brexit wird der Champagnerpreis steigen, da kann man schon ausgehen, ja. Sodass sie dann ihren eigenen Schaumwein noch besser werden verkaufen können. Dafür haben sie allerdings Probleme mit den Erntehelfern, weil die Briten wollen keine Trauben ernten. Das machen im Wesentlichen neben genau. Polen und Rumänen und so weiter, und die dürfen dann nicht mehr rein wahrscheinlich. Also auf der Seite wird es nicht einfacher, aber die verkaufen ihre Sachen sehr, sehr gut. Mhm. Und ja. Also das war schon ist schon interessant zu sehen, und vor allen Dingen, was da so alles passiert. Also ich war dann in Devon eben und bin in Totnes, das ist so zwischen also es ist am Dart, und der fließt eben vom Dartmoor bis durchtaucht uns durch bis zum Meer. Das sind dann noch so, keine Ahnung, 30 Meilen oder so. Und da lag ein, das nennt sich dann englische Riviera. Und da lag ein Weingut, das sah aus wie in Bordeaux. Also Fluss. Von da aus eben diese typischen englischen rollenden Hügel irgendwie. Ja. Da zog sich plötzlich eben die Rebstöcke hoch. Und im Hintergrund sahst du so ein Chateau, das irgendwie wirklich aussah, wie man es eben in Bordeaux sieht. Also
sehr geil.
War schon krass. Und die Weine habe ich dann nachher auch noch probiert. Das hat mich jetzt nicht ganz so beeindruckt wie die Schaumweine, aber es waren gute, also gute Weine. Also sie waren dann letztlich zu teuer, aber es waren gute Weine. Mhm. Wirklich ordentlich bis gute Weine. Und
aber wenn die zu teuer, wenn ja. du sagst, sie sind zu teuer, werden die damit auf Dauer doch kein Geschäft machen, oder?
Nee, für uns sind die zu teuer. Für uns. Also es lohnt sich eigentlich nicht oder nur in begrenztem Maße. Die hier im europäischen, also europäischen Binnenmarkt irgendwie zu verkaufen. Mhm. Also weil ich glaube, 99% der Leute, wenn die 30 oder 40 Euro für einen Schaumwein ausgeben, ja. werden zu einem Champagner greifen und nicht zu einem englischen Sparkling. Mhm. Na, das wissen die auch, aber trotzdem gibt es die und die werden hier auch in kleinerem Maße verkauft, aber im Wesentlichen halt in England selber. Und ja, also da auch zu dem Preis, weil der Rest ist halt dann auch nicht günstiger, ne? Also da sind die Champagner dann tendenziell noch ein bisschen teurer und so. Also das scheint gut zu funktionieren. Und ich habe jetzt gerade letzte Tage noch einen Film gesehen über die Scilly-Inseln. Die liegen irgendwie ein Stück weit vor Cornwall, irgendwie Richtung. Ja, von da aus schon fast Richtung Bretagne. Und da hat jetzt auch jemand eben einen Weinberg angebaut, ja. Also einen Weinberg begründet. Also da ist irgendwie ziemlich viel los. Also das ist echt witzig. Und ich denke, dass der Klimawandel den in gewissem Maße auch in die Hand spielt. Und ich glaube, dass deswegen die Champagnerhäuser, also einige Champagnerhäuser da eben auch investieren, weil das im Zweifelsfall
ist eine Ausweichlage, ne?
Ja. Genau. Ja, also ich habe in England trotzdem mehr Bier getrunken jetzt als Wein, aber insgesamt wenig, überhaupt wenig. Aber ja, genau. Aber ansonsten war es sehr schön. Also ich.
Wie habt ihr euch da untergebracht? Also
Wir sind zu dritt losgefahren, also meine Frau und meine Tochter, und haben dann die Jungs irgendwann nach einer knappen Woche abgeholt in Bristol am Flughafen. Mhm. Und wir waren an drei verschiedenen Orten und hatten zuerst eben so ein ganz kleines Häuschen in Wales. Das ist bei neben Glastonbury, also da, wo das Festival ist, und neben Cheddar, da, wo der Käse herkommt. Ja, dann eine Nacht Bristol im Hotel und dann mit den Jungs runter nach Cornwall. Da waren wir auf einem Bauernhof. Da hatten wir ein Cottage auf einem Bauernhof, ziemlich weit ab vom Schuss, irgendwo im Nichts, aber so zentral, dass du von da aus halt auch überall hinfahren konntest, wenn du wolltest. Das war total schön. Dann haben wir irgendwie, weil wir nichts Bezahlbares ganz unten in Cornwall gefunden haben, zwei Nächte auf dem Zeltplatz übernachtet, was irgendwie ätzend war, weil du musst ja für fünf Leute irgendwie für zwei Nächte im Zelt musst du unglaublich viel Zeugs mitnehmen. Und dann waren es ausgerechnet auch die zwei Nächte, wo am meisten Wind und am meisten Regen war. Mhm. Pech gehabt, ne?
Ja.
Und dann sind wir halt noch nach Totnes. Da hatten wir dann eben so ein Apartment. Also letztlich haben wir es alles über Airbnb gemacht, ehrlich gesagt.
Ja. Der Chat jammert rum, sie hätten Durst.
Ja, die haben Durst, ne? Habe ich mir schon.
Sollen wir nicht so anstellen. Ich war auch nur, verreist war ich auch nur hier in Deutschland. Wir waren am Baggersee. Mhm. Und da gab's nix. Das war, also kulinarisch war das, nun ja. Also die spektakuläreren Sachen waren dann, wenn ich mal so Hefeteig gemacht habe, um den so als entweder Pizza oder Langosch zu bereiten. Das war so spektakulär. Da gab's halt ein Restaurant, da gab's Schnitzel. Ja. Und Bauernfrühstück. Und das war noch nicht mal wirklich gut. Auf so einem Zeltplatz war das mit so Ferienhäusern. Und die einzige Möglichkeit, was so an Lebensmitteln zu kaufen, war halt, also ich war mit dem Fahrrad da, ich hatte das Fahrrad dabei. Und damit konntest halt zu so einem Netto fahren. Und da habe ich dann einfach mal gedacht, so stand ich so vorm Weinregal und dachte, also der war echt gut sortiert, aber Wein halt nicht so. Stand ich halt vorm Weinregal und dachte, naja, und hab dann irgendwie was, so ein Unstrut, was war das? Ein Unstrut Riesling, glaube ich. Für einen Fünfer, was gleichzeitig auch der teuerste Wein da war. Das war nicht so schön, also.
Okay.
Ich habe dann auch 2 Flaschen Wein getrunken im ganzen Urlaub und ansonsten auch nur Bier, weil Bier hatten sie. Ja. Und die hatten nicht mal, die hatten sogar ein Schnapsregal, war billig. Also dann habe ich gedacht, ja komm, dann kaufst du jetzt ein bisschen Schnaps, dann kannst du White Russians machen und sowas. Es ist nur miesen Wodka, miesen Gin, miesen alles. Das war echt ein bisschen schräg.
Hart.
Ja.
Aber auch mal gut, ne? Also
ja.
Kann auch mal Pause machen, so.
Ja, nee, ist jetzt nicht so, dass wir nicht die ganze Zeit am Trinken gewesen sind, aber gab halt immer nur Bier.
Ja.
Was natürlich dann von der Alkoholmenge insgesamt wesentlich weniger ist. Ja. Mhm. Womit fangen wir an?
Ja, wir fangen an mit Gamay.
Gamay.
Wir fangen an mit Gamay, also das ist die Flasche mit dem lateinischen Gedicht drauf, wo dann zum Schluss steht Iglu glu, Iglu glu,
Ile de notre. Der Gamay, ein Schrauber, sehr gut.
Also, was halt jetzt gerade cool ist in England, also früher hätte ja so eine 25 Pfund Flasche Schaumwein, die hätte man ja nicht gekauft, weil man gewusst hätte, das sind 50 Euro oder 40, ne?
Ja.
Aber jetzt waren es halt auch fast nur 25 Euro.
Ja, ja,
weil also halt irgendwer Pfund halt so wahnsinnig schlecht steht.
Irgendwer dass man schrieb
das
auf,
im Alltag.
Ja, irgendwer schrieb auf Facebook, dass so an den Wechselstuben am Flughafen, dass die praktisch 1:1 Wechselkurse haben.
Ja, genau, hatten wir auch. Und das merkst du natürlich total, ja. Also das ist so brutal günstiger geworden. Also ich meine natürlich nicht die Unterkünfte und so, ne? Klar, die sind ja auch vorher gebucht und das passt sich dann an, aber jetzt so einfach im Alltag mal einkaufen oder so, ne?
Ja.
Da waren wir jetzt viel, viel günstiger als vor 2 Jahren in Frankreich. Das muss ich echt sagen, das war schon beeindruckend.
Ja, ich wollte ja im März mal wieder.
Erlebt, so.
Ich wollte im März ja mal wieder ein paar Tage nach London. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Im Zweifelsfall ist es dann sogar noch billiger.
Tja.
Ich hatte ja letztens ausgerechnet, dass du, wenn du dir hier einen Billigflug buchst, also so EasyJet mit Gepäck, ja, was du ja extra bezahlen musst, also mit einem großen Gepäckstück, nach England fliegst, dir da einen Brompton kaufst, ein Faltrad, und mit dem Brompton als Gepäck zurückfliegst, ist es immer noch 200 Euro billiger, als wenn du das gleiche Fahrrad hier in Deutschland kaufen würdest.
Krass.
Ja. Und das
so einen Brompton kriegst du in den Koffer rein?
Ja, ja, es gibt sogar extra Koffer für den Brompton.
Ah, okay.
Also du kriegst es auch, wenn du so einen großen Remova hast, kriegst du es auch rein, ja.
Okay. Ja gut, so für so eine Remova muss man dann allerdings auch noch mal sparen.
Du kannst dir leihen, irgendjemand wird ja so einen Remova haben, ne?
Okay. Der einzige Mensch, den ich kenne, der, glaube ich, so einen großen Remova hat, der hat den bei Air Berlin verloren. Also der ist nicht wieder aufgetaucht.
Auch nicht schlecht.
Naja.
Ja, vielleicht wird es dann im März so billig, dass ich Brompton-Schwarzimporteur werde oder sowas. Ist ja auch ein Beruf.
Ja.
Rotwein passt jetzt auch, ne? Wird ja wieder kalt.
Ja, es ist jetzt so genau die Grenze, ne? Also ich dachte mal, also erstmal, wir machen einfach mal Rotweine einfach so mal ein bisschen günstiger. Also man nennt hier in Frankreich Vin de Soif, also sozusagen die Weine gegen den Durst. Oder man nennt sie eben auch Glu-Glu, wie es vorne auf der Flasche steht. Also einfach Wein, der runtergluckert und der jetzt eben kein Highlight im Weinregal ist, sondern einfach ein Alltagswein oder ein Wein, der eben zu essen passt, den man zur Brotzeit auf den Tisch stellt und den man eben auch leicht gekühlt trinken kann. Deswegen eben auch Sommerrotwein eigentlich, ne? Weil man sowas eben auch irgendwie zum Barbecue stellen kann oder so. Und da fand ich, dass der Hendrik Thoma einfach gerade ein paar nette Weine aus diesem Bereich irgendwie mit reingenommen hat. Wir waren ja letztes Jahr schon mal da hatten wir eben diese 3 Portugiesen, jetzt haben wir von Filipe Pato nochmal diesen.
Das war, wo dieser Brussaco dabei war, ne?
Ja, genau, ja. Genau, ja. Und damals hatten wir auch den einfachen Barga, also diese rote Rebsorte aus Barada, da kommen wir aber nachher noch zu. Diesmal haben wir den eben nochmal in Amphora ausgebaut, die kleine Flasche ist das und dann eben Dolcetto und wir fangen an mit Gamay, weil Gamay einfach so ein schöner Saufwein einfach ist. ne? Finde ich, also das ist, also jetzt auf dem Niveau, also Gamay wird ja irgendwie schnell unterschätzt. Aha. Gamay ist ja quasi Beaujolais, ja.
Ah.
Also Beaujolais und Beaujolais denkt man hier ja
so Kopfschmerzen,
immer an, ja, an Beaujolais Nouveau,
genau, und
Kopfschmerzen.
Du hast aber noch ein Beaujolais.
Genau. Nachvergehren und so, ne? Mhm. Da habe ich ja, also ich persönlich auch die schlimmste Pleite meines Weinlebens irgendwie mit Beaujolais Nouveau gehabt. Also danach konnte ich auch ewig keinen Beaujolais mehr trinken.
Was nennst du Pleite?
Ja, ich hatte irgendwie, wir hatten irgendwie, da war ich noch jung, also irgendwie noch in der Schule, und wir hatten, eine von uns hatte halt, also deren Eltern hatten einen Weinimport und die hatten halt Beaujolais Nouveau gerade frisch, ja, und die hatte das eben mitgebracht auf eine Klassenfahrt und wir haben dann schön Beaujolais Nouveau getrunken, aber mir wurde sehr schnell sehr schlecht. Und bevor ich noch zum Klo gehen konnte, und ich saß irgendwie auf dem oberen Bett des Etagenbetts in der Jugendherberge, hab ich den ganzen Beaujolais Nouveau ausgekotzt,
was
natürlich sehr peinlich war. Ne?
Ja, ich habe es immerhin noch geschafft, aus dem Fenster zu kotzen, als ich kotzen musste auf der Klassenfahrt. Ja.
Natürlich irgendwie großes I und Feixen und so weiter, und ich war auch irgendwie kreideweiß, und mir ging es aber dann relativ schnell wieder gut.
Ja.
Aber ich habe den anderen gesagt, hört auf zu saufen, das Zeug ist nicht koscher, ne? Und es war auch so, also es ist nachgegoren, und ich hab's einfach als erstes gemerkt, und also da sind noch Leute ins Krankenhaus gekommen in der Nacht. Das war richtig übel, also es war echt schlimm, sehr sehr schlimm, und ich konnte wirklich lange keinen überhaupt keinen Rotwein mehr trinken.
Welche Klasse war das? Also
neunte vielleicht, ja. Ja. Irgendwie so die Ecke, genau. Das war irgendwie so Orchesterfreizeit in Blankenheim.
Sehr schön.
Ja, also das war richtig bitter. Aber ich bin eigentlich am besten davon gekommen, obwohl es bei mir natürlich am peinlichsten war, gar keine Frage. Ja, und Beaujolais, also das ist mein persönliches Beaujolais Nouveau-Erlebnis. Aber insgesamt haben die es halt sozusagen, was das Marketing angeht, für Beaujolais insgesamt und damit eben auch ein bisschen für Gamay ziemlich verkackt, weil das sozusagen das Synonym ist für eben diesen gerade fertig gewordenen extrem jungen Wein, der aber meistens eben auch so industriell hergestellt wird, dass man ihn eigentlich nicht mehr trinken mag.
Ne? Ja.
Das ist also ziemlich, das meiste ist ziemlich eklig. Und dabei wird dann halt auch vergessen, dass also es total schöne Weine aus dem Beaujolais gibt. Müssen wir irgendwann auch mal machen. Und eben entsprechend aus Gamay.
Was wir eigentlich mal machen müssten, ist uns, keine Ahnung, 14 Tage Wohnmobil crowdfunden und damit mal eine Reise machen, so wie Oz & James Big Wine Adventure, weißt du? Mhm. Das wäre mal geil. Meinst du, sowas geht? Meint die Hörerschaft, jetzt mal ernsthaft Hörerschaft hier und so, wärt ihr bereit, wenn wir ein Crowdfunding aufsetzen und sagen, so, wir würden uns gerne für, was weiß ich, 2 oder 3 Wochen ein Wohnmobil mieten, das kostet halt Schweinegeld, und damit durch Frankreich fahren und würden auch tatsächlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag, müssen wir mal gucken, wie man das organisiert kriegt, praktisch so eine Weinsendung aufnehmen. Das fände ich mal interessant. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Ja.
So. Riecht ein bisschen feucht. Also wie, ne, so feuchte Erde, so ein bisschen so.
Ach so.
Also diese Art Feuchte, meine ich.
Ja.
Sauerkirsch halt, ne?
Ja. Ordentlich Sauerkirsch.
Feuchte Sauerkirscherde.
Genau, ein bisschen Erde, bisschen Kräuter, bisschen.
Ich guck mal in den Chat. Also, animalisch riecht er. Nach Ziegen- oder Eselstall. Beerig, süffig, erdig, moosig, Sauerkirsche. Hey, hab richtig gelegen. Sauerkirsche, ja. Leichte Würze. Ja. Mhm. Wenn es jetzt warm draußen wäre, wäre das Ganze perfekt. Ja.
Ja, das konnte ich leider nicht mit einplanen.
Nee, tut uns leid.
Ich hatte es ja so ein bisschen gehofft,
ich auch. Obwohl
es hier in Hamburg nicht so einfach ist zu hoffen, dass die Sonne kommt.
Hamburg, lass alle Hoffnung fahren. Mhm.
Ja, nee, stattdessen ist ja heute einer umgekommen, weil ihm ein Baugerüst auf den Kopf geknallt ist.
Ja. Oh, der ist ja lecker.
Ne?
Könnte sogar ein bisschen offen stehen noch, hat ein bisschen Pelz.
Jo, jo, keiner. Also, genau, das ist halt frisch, ne? Saftig, frisch, leicht, ist ja auch im Alkohol leicht, 11,2.
Man kann sagen, ein bisschen sauer sogar, also so, ne?
Ja, also Säure, 11,5 Alkohol, genau, ein bisschen sauer, aber eben auch so kirschsauer, also fruchtsauer sozusagen und eben nicht fruchtsüß. Das hat man halt bei so Beaujolais Nouveau, da hat man dann so Fruchtsüße, überhaupt kein Tannin und dann meistens so ein komisches so Bananenaroma, wie du das hast bei manchen Bananen, so bananigen Weizen. Ne?
So, das hast du so eine glatte Süße ist das, finde ich. Also die, ja.
Und hier hast du halt ein, also Gamay hat insgesamt nicht so ruppiges Tannin, das ist eher immer so ein bisschen sanfter, so ein bisschen weicher, das ist ja jetzt hier eigentlich auch so, ne? Aber man spürt's halt wenigstens, ne?
Ja.
Da ist schon so ein bisschen Grip am Gaumen und ja. Und
ach verdammt, ey, das. Der wäre es wirklich für den Sommer.
Keine 8 Euro.
Ja, super.
Und ist halt so ein Allrounder, ne? Also ich habe den jetzt vorhin vor der Sendung aufgemacht und wir hatten hier heute einfach Brotzeit, ne? Brot, ja. Wurst, Käse.
Zeit.
Und dafür ist das einfach der perfekte Wein, ne? Für sowas.
Ist echt schön.
Ja.
Der Chat ist gerade der Chat diskutiert gerade die Idee mit dem Wohnmobil. Ihr müsst die Weine aber auch mitbringen zum Nachtrinken. Ich sponsere auch mit, danach muss es aber eine Best-of-Sendung geben, inklusive Bestellpaket.
Ja, und vielleicht eine
Und hier, ihr fahrt durch Frankreich, bringt die besten Weine mit und dann machen wir bei eurer Rückkehr eine große Fete.
Das wäre cool.
Das wäre, ne?
Das wäre sehr cool.
Ja, so eine Veranstaltung, aber das ist halt, dann wird's halt teuer. Also, weil entweder, also du kannst ja nicht, also wie viel mit aus einer Flasche, wenn du sagst, wir machen eine Verkostung, so wie wir es im Oktober jetzt machen, wie viel Leute kriegst du aus einer Flasche bei so einer Verkostung bedient?
10? Also bei einer Verkostung kriegst du irgendwie bis, also wenn du wirklich eine Verkostung machst, so bis 15 Leute aus.
Okay, aber dann ist das Verkostung auf deinem Niveau.
So viel, ne?
Genau.
Ja, also ich sage jetzt, also ich mache ja, wir sind zu 40, 42, 43 Leuten im Prinzip im Oktober. Ich mache 2 Magnums auf, also es sind dann 4 Flaschen.
Ja.
Naja, es sind dann 11 Personen pro Flasche.
11 so, Personen, ne? Pro Flasche.
Ja. Da so, hast du einen guten, wirklich einen ordentlichen Schluck drin. Und das reicht aber dann auch. Ich meine, wenn du 20 Weine trinkst,
ja, klar. Oder
selbst wenn du 10 Weine trinkst, ist das ein ordentlicher Schluck. Das sind ja dann 7,5 Milliliter oder so, ja, oder 7.
Das ist rein,
zu anstrengend. 70, ja. Ne?
Was? Du komm mir doch jetzt mit dem Kopf rechnen.
Ja.
Ich habe getrunken.
75 Milliliter, genau, das reicht ja.
Wenn du das machst, dann, wenn du sagst, okay, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute, die das gefundet haben. Dann müsstest halt genug Flaschen mitnehmen, dass jeder von den 100 Leuten dann so seinen Schluck abkriegt.
Ja.
Ja. Das wäre eine ziemlich geile Idee. Aber es wird dann halt unfassbar teuer für die 100 Leute, ne? Weil dann zahlt jeder dieser 100 Leute, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas. Und das dann für einen Schluck Wein. Und einen Arsch voll Podcast. Und einen schönen Urlaub für uns. Was hier jetzt auch einen Wert an sich hat, zumindest für uns.
Für uns schon. Und wenn wir irgendwie einen Haufen guter Podcasts machen, finde ich das.
Ja, stimmt auch. Ja.
Also das würde ich jetzt anderswo, würde ich das ehrlich gesagt auch machen. Also warum nicht? Also wenn ich irgendwie eine gute Unterhaltung bekomme. Ich meine, selbst wenn wir 10 Tage unterwegs sind und 8 Podcasts machen oder so.
Ja.
Oder 14 Tage unterwegs und 10 oder 11 Podcasts machen. Das
hier der Vorschlag mit der Möglichkeit eines Hörertreffens in Frankreich. Ja, das ja sowieso. Wir würden natürlich unsere Route bekannt geben, ne? Also und wer kommt, muss allerdings einen Grill mitbringen.
Meinst du, der ist nicht an Bord?
Weiß ich nicht. Ja, und für uns, der Kleine. Ey, wir brauchen den ganzen Platz. Wir brauchen den ganzen Platz für Alkohol.
Wir brauchen einen Anhänger am.
Genau.
Ja. Einen klimatisierten Anhänger am
Weinschrank, genau. Herrlich.
Ja. Ja.
Mir ist aber der Gamay ein bisschen, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht müsste er ein bisschen offen stehen noch. Der hat mir. Was hat er mir denn? Die Säure ist mir ein bisschen. Die Säure, das ist wieder so ein Fachbegriff. Die Säuerlichkeit, nennen wir es mal so. Also,
okay.
Die Säuerlichkeit ist mir ein bisschen zu.
Im Vordergrund so?
Ja, so.
Okay.
Ja,
ja, das funktioniert dann halt gut, wenn du den so trinkst, kann ich das gut verstehen.
Klar, wenn du ihn zum Essen hast, irgendwie draußen ist schön genau. warm und tralala. Und
dann funktioniert es nämlich super.
Ja.
Dann funktioniert es super. Dann verbindet sich die Säure eigentlich sehr gut mit allen möglichen verschiedenen Sachen. Also ja. Also ich finde es jetzt auch so nicht schlimm. Es ist halt eine Säure. Mhm. Also es ist eine relativ kräftige Säure.
Und vor allen Dingen, wenn man
eine
saure Säure, genau, das ja.
Aber
und vor allen Dingen, wenn man ihn einfach trinkt und nicht die ganze Zeit im Mund rumspült, dann tut das halt auch nicht so weh. Ne?
Und wie gesagt, gerade jetzt für den Sommer, also für den theoretisch, ne? Immer gesagt, für Sommer, für Sonnenwetter. Jetzt gab es ja auch in Teilen der Bundesrepublik, gab es ja diesen Sommer auch. Da ist es dann schon sehr schön, wenn man irgendwie im Sommer so einen frischen, saftigen und eben auch säurebetonteren Wein hat.
So, jetzt kaufe ich mir einen Karton davon. Ich habe mir jetzt sowieso, ich habe mir vorgenommen, ein für alle Mal nicht mehr während der Aufzeichnung von Podcasts Produkte zu kaufen.
Ich glaube, das ist eine weise Entscheidung.
Das ist eine weise Entscheidung, weil teilweise war halt die Sendung zu Ende und ich habe so nebenbei dann schon wieder 12 Flaschen geordert gehabt, wobei es auch schon wieder länger her. Die Frage ist jetzt, also es ist ein 15er, ich kaufe mir davon jetzt den Karton, weil ich diese Sendung gehört habe, ist der nächstes Jahr noch trinkbar oder kippt der schnell?
Nee, der wirkt nicht so, als würde er schnell kippen, also nö, ich glaube, der ist nächstes Jahr noch trinkbar, aber es wird ihn nächstes Jahr auch geben, wieder, denke ich mal. Ja. Also und letztlich ist es, glaube ich, gar nicht notwendig. Es sei denn, man fragt Hendrik, ob er vorhat, das im nächsten Jahr noch zu haben oder nicht mehr zu haben, keine Ahnung, aber meistens hat er so Sachen dann auch ein bisschen länger. Also
und vermutlich, wenn er den nicht mehr hat, kann man ihm schreiben, ich habe letztes Jahr diesen Gamay getrunken, was hast du denn dieses Jahr, was dem ähnlich ist? Ne? Mhm. Ja. Es ist diese Sauerkirschensäure, die mich stört.
Ah, okay.
Ich mag ja auch
das
keine.
Ich gerade ein bisschen
ich,
sexy dabei.
Ich mag ja keine Sauerkirschen. Also ich.
Ach so.
Ah, das oh ist Gott. Ein. Genau.
Ja, dann das ist dann, natürlich schlimm.
Daher kommt das jetzt. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Und das ist die Sauerkirschensäure, die mir daran nicht passt, weil ich kein Sauerkirschenfreund bin. Und das ist zu viel Sauerkirsche.
Ja. Na, okay. Gut. Ja, schön. Also Gamay, klassisch gemacht, würde ich sagen. Also wir machen irgendwann nochmal eine Gamay-Sendung, weil man kann Gamay sehr unterschiedlich vinifizieren.
Was wir auch mal machen müssen, ist eine Sendung mit so krass Geschmacks, also mit Wein mit krassem Geschmack. So hier, wie hieß der eine nochmal, den ich immer so gern getrunken habe, dieser Weiße, der so furchtbar schmeckt.
Rezina?
Nein. Nee, Mann, wie hieß denn der? Das ist ein ganz intensiver Viognier.
Ah, Viognier. Ja,
den trinke ich ja gerne pur.
Also gut, das kann sein, dass wir Viognier in der Weihnachtssendung machen.
Oh, schön. Weil den trinke ich ja gerne pur. Das können viele Leute ja nicht ab, wo ich mir dann immer total was drauf einbilde, dass ich so hart bin.
Ja, in der Weihnachtssendung gäbe es den, wenn das klappt, auch mit ein bisschen Roussanne und Marsanne. Das sind so die drei wichtigsten weißen Rebsorten von der Rhone. Mhm. Das trinken wir dann allerdings aus Kalifornien. Also einfach mal so über den Teich rüber.
Ja.
Ja, mal gucken. Aber ja, also du meinst so extreme Aromarebsorten eigentlich.
Ja, genau, extreme Aromarebsorten.
So Muskat, Viognier und so Sachen. Ja.
Dann gab es noch was, es gab auch irgendwie noch was aus Südafrika, glaube ich. Da kam doch auch irgendein krasser, ein roter.
Roter, achso, Pinotage. Ja,
Pinotage, genau.
Fand
ich auch geil,
Teertabak,
Dreck.
Aroma.
Genau.
Ja. So, können wir mal machen. Auch jede Menge Themen.
Ja, ist ja das Schöne an diesem Thema, das geht nie zu Ende. Womit geht's weiter?
Ich würde sagen mit dem Dolcetto.
Das ist die kleine Flasche, ne?
Nee, das ist die große. Das ist die große.
Dolcetto klang so niedlich, darum habe ich gedacht.
Ja, stimmt. Dolcetto heißt auch der kleine Süße.
Der kleine Süße. Apropos der kleine Süße. Ich habe letztens, als ich beim Truthahn frittieren in Hamburg war, genau, wir waren wieder Truthahn frittieren. War wieder sehr geil. Diesmal 37 Kilo Truthahn.
Unfassbar.
Zwei Stück waren es. Die waren so riesig, dass die in zwei Runden ins Fett mussten. Das waren dann wieder, ich glaube, 30 Liter Pflanzenfett, in denen die frittiert waren. Aber war wieder super. Echt geil. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Oliventapenade gebastelt.
Ja, das hast du auch dokumentiert, ja.
Habe ich
irgendwo zumindest textlich.
Genau, weil ich nämlich gelernt habe, dass Oliven, wenn man die mit einem Pürierstab bearbeitet, die pürieren nicht, sondern die werden zu Bröckchen und die Bröckchen fliegen durch die Küche. Und zwar großflächig. Ah,
okay.
Und das war sehr lustig, weil ich hatte, wir haben hier so einen Lebensmittelladen, Mitte Meer heißt der, das ist so mediterrane Lebensmittel. Und da kriegst du halt auch alles in größeren Gebinden. Das Problem war, du kriegst halt entweder Oliven in 250 Gramm Gläsern oder in 2 Kilo. Okay, ja. Und ich hatte dann wirklich 2 Kilo Oliven, 1 Pfund Kapern. Also hinterher waren es irgendwie knapp 3 Kilo Zeug, was ich da, aber war lecker gewesen. Naja, ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, weil kleiner Süßer, hatte ich mir einen Mietwagen geholt, weil ich habe ja kein eigenes Auto. Und für solche Sachen miete ich mir dann einen. Ich war dann übrigens länger unterwegs, als ich mit dem Zug gefahren wäre. Also hab dann auch gesagt, nächstes Mal fahre ich mit dem Zug und dem Faltrad. Aber ich hatte mir gemietet einen Fiat 500 Cabrio.
Ach stimmt,
das war geil. Auch
mitverfolgt. Ja,
boah, war das geil.
Wirklich nett, ne?
Och, ja, das ist ein so schnuckliges, angenehmes Autochen. Und ich war wirklich, ich habe echt gedacht, so scheiße, wie kann ich rechtfertigen, dass ich mir A, ein Auto kaufe, obwohl ich keins brauche, und B,
kannst du nicht.
Und B, wie kann ich überhaupt, wo kriege ich denn jetzt eigentlich mal auf die Schnelle irgendwie 16.000, 17.000 Euro her? Ja. Und habe mir dann überlegt, nee, ach, ich brauche ja auch kein Auto. Ja. Mhm. Aber toller Wagen, also kann ich nur empfehlen. Und der einzige Autoverleiher, der den hat, sagte man mir dann, ist Europcar.
Okay.
Und das war jetzt nicht so teuer, das war so von Donnerstag, glaube ich. Nee, von Freitag bis Montag. 140 Euro.
Das ist so, also ich meine, bevor du 16.000...
Für ein Eigen, miete ich mir lieber 5-mal im Jahr für ein Wochenende das Ding, freue mich und habe danach keinen Stress mehr. Ja, genau.
Genau, genau. Vollkasko, ohne Selbstbeteiligung.
Genau, alles drum und dran.
Genau. So, und ich meine, bist du das, also ich habe ja nun auch, also ich hatte echt mal eine gute Zeit, als ich kein Auto hatte und mir eben ab und zu dann bei Sixt einen Wagen leihen musste.
Ja.
Und die, aber dann auch irgendwo relativ schnell mir dann irgendwann auch so die Schüssel mit den Schlüsseln dahingestellt haben und gesagt haben, nimmer.
Ja.
Ja. Was sehr cool war. Also dann, da habe ich dann eben auch so Autos gefahren.
Und dann ständig diese Upgrades, das finde ich immer so
toll. Ja, genau. Das ist dann schon nett. Und also bevor man damit ein eigenes Auto finanziert hat, wenn du jetzt wirklich nicht ständig ein Auto brauchst, dann ist es eigentlich viel angenehmer so. Mhm. Dann hat man mit nichts was am Hut und den Rest machst du irgendwie heutzutage über Carsharing und und Feierabend. Ja, das klappt bei uns leider noch nicht, aber das ist eigentlich, hätte ich das so auch gerne.
Es ist wirklich sehr komfortabel. Und ich merke dann immer wieder, wenn ich dann mit dem Auto, ich fahre ja recht häufig Auto, also diese Drive Now und so. Und oft fahre ich mit dem Auto spät abends nach Hause von irgendwo. Mhm. Und wenn du hier, also die Parkplatzsituation hier bei mir ist wirklich super entspannt. Aber wenn du hier um 23.30 Uhr mit dem Auto ankommst, sind halt alle zu Hause. Mhm. Und dann kriegst du ja keinen Parkplatz mehr. Beziehungsweise, du kriegst ja immer einen Parkplatz, aber musst dann im Zweifelsfall 5 Minuten laufen. Und das ist für meine Begriffe, ist das eine Zumutung. Obwohl ich in der Großstadt wohne, 5 Minuten laufen. Und jedes Mal denke ich mir, boah, ein Glück, das war der Grund, warum du sowas nicht haben willst.
Mhm.
Du fährst dann die ganze Zeit hier im Block und guckst uns, aber wem erzähle ich das?
Und was machst du mit dem Carsharing-Auto? Fährst du irgendwo hin oder wo?
Naja, ich suche mir halt trotzdem einen Parkplatz, aber also als würde ich für mein eigenes Auto einen Parkplatz suchen.
Aber du musst es halt nicht ständig machen.
Ich muss es nicht ständig machen und ich habe dann, also mittlerweile bin ich echt so weit, dass ich oft sage, so nee, komm, ich fahre überhaupt nicht mit dem Auto. Lass das, ich nehme doch lieber die S-Bahn. Ist zwar nervtötend, weil da sitzen nachts immer die Besoffenen drin und weiß der Geier. Ja. Nein, irgendwo findest du einen Parkplatz, aber musst halt weit laufen. Der ist viel dezenter in der Nase.
Also noch ein bisschen was, weil wir so ein bisschen drüber hinweggegangen sind. Ich habe nur was über Garmet gesagt. Aber,
oh ja, entschuldige.
Nee. Ich hatte das selber vergessen. Es ist, weil das Besondere eigentlich an diesem Garmet ist, dass er eben nicht aus dem Beaujolais kommt. Mhm. Das Thema hatten wir nämlich noch gar nicht. Sondern aus den Côtes du Fronton. Côtes du Fronton, das ist so ein bisschen nördlich von Toulouse. Gehört mit zum sogenannten Südwest, also Südwestfrankreich, was eine sehr, sehr coole Weingegend eigentlich ist, weil die lange Zeit so ein bisschen vergessen war, hat sich irgendwie niemand drum gekümmert, waren sie auch ein bisschen selber mit Schuld, weil sie dann, also das liegt sozusagen unterhalb von Bordeaux, ne?
Mhm.
Und war auch früher ähnlich angesagt wie Bordeaux, Aber das hat sich dann halt irgendwann, hat sich das so ein bisschen relativiert und es hat sich sozusagen keiner mehr drum gekümmert da. Und dann haben die Winzer halt großflächig angefangen, eben so Bordeaux-Rebsorten anzubauen, weil sie dachten, wenn Bordeaux das kann, dann können wir das auch, dann werden wir ja bestimmt auch erfolgreich, war aber halt nicht so, ne? Und dann gab es irgendwann, keine Ahnung, vielleicht vor 10, 15 Jahren fingen so ein paar Leute an mit so einer Gegenbewegung, um zu sagen, ja, wir haben eigentlich hier total viele eigene Rebsorten, ja, warum machen wir nichts draus, ja? Und daraus ist sozusagen so eine großflächigere Bewegung entstanden. Also ich meine, Südwestfrankreich ist ziemlich groß, also gehört Armagnac zu, wo
der Armagnac also, herkommt. Ne?
Genau.
Ich weiß gar nicht, ich hatte das nie getrunken.
Ja, ist halt so ein bisschen wie Cognac.
Ach so, ne? Okay.
Etwas, ja. Bergerac also kennt man Weinbrand. Vielleicht, ja. Ja, Weinbrand, okay. Genau. Genau. Cahors kennt man vielleicht. Charentais, schon wegen der Melonen. Gaillac ist zum Beispiel einer dieser Bereiche, wo es total viele autochthone Rebsorten gibt. Jurançon kennt man vielleicht noch, schon den Süßwein, das haben wir auch schon mal getrunken. Ach, in einer der ganz frühen Sendungen. Madiron kennt man vielleicht, also und genau. Und das ist einfach sozusagen so ein Schatzkästchen mit seltenen Rebsorten. Dazu gehört jetzt natürlich nicht der Gamay, aber der andere Wein, den es bei Wein am Limit gibt, das ist Negret. Und Negret ist auch so eine ganz alte französische Rebsorte, die es eben eigentlich nur da in der Ecke gibt. Und das ist schon ganz schön. Ja, Negret.
Ich zitiere den Chat, weil das ist auch was mir eingefallen ist. Riecht nach Zuckerwatte. Außerdem Kirsche, Vanille und eine leichte Uhu-Note.
Ja.
Zuckerwatte.
Ne? Hat sowas, was zuckrig, ja, Zuckerwatte genau. Halt.
Genau, ja. Und das ist halt, also der Name kommt sozusagen nicht von irgendwo her, also kleiner Süßer. Das bezieht sich tatsächlich eben darauf, dass die Frucht von dem Wein süß wirkt, ja. Also, auch wenn, also wenn du sie liest, also Dolcetto liest, dann ist es halt süßlich. Aber die werden halt normalerweise eben komplett durchgegoren ausgebaut. Ne?
Oh, der hat sehr viel Tannin. Ich glaube, den hätte ich gerne auch nochmal in der Karaffe gehabt, ein Stündchen. Ne? Also ist sehr, sehr dicht, finde ich, also sehr zu, finde ich den noch.
Also es ist, ich finde es sehr typisch.
Ja.
Ja. Relativ. Also von der Frucht her gerade in der Nase ein bisschen süß, dann ja. Von der Säure her eher etwas zurückhaltender und vom Tannin her eben wieder ein bisschen kräftiger und dichter. Das passt eigentlich ganz, ganz gut. Ja, ist dir zu viel?
Mhm. Ist mir noch zu viel.
Okay.
Also ich habe das Gefühl, als würde der nach einer Stunde in der Karaffe sich ein bisschen öffnen, ein bisschen weicher werden.
Okay.
Weiß ich nicht, ob er es tut. Also weiß nicht, wie lange ist er denn auf bei dir?
Ich habe den auch erst vorhin aufgemacht. Okay. Also ich hatte alle drei Weine in den Kühlschrank gestellt, ein bisschen kühl.
Echt?
Oh. Und dann habe ich die, jetzt haben wir 8:45, 7:00 oder 7:00 oder
okay, so. Okay, wahrscheinlich reicht das sogar schon, ja. Mhm. Also mir ist er echt zu verschlossen. Also das, Der Chat bemerkt gerade die extreme Farbe, das ist tatsächlich so, ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr seltsames Rot mit so einem.
Ja, fast schon ein bisschen ins Violette.
Ich wollte gerade sagen, so einen violetten Einschlag, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, das ist witzig, weil Gamay zum Beispiel hat zwar viel Farbe in der Traubenhaut, aber das Fruchtfleisch ist komplett weiß.
Mhm.
Und der Dolcetto ist halt deutlich dunkler. Also ist eine sehr, sehr unterschiedliche Rebsorte eigentlich. Aber was sie beide, finde ich, eben haben, ist eine sehr, sehr starke Sauerkirschnote.
Finde ich hier aber nicht so extrem.
Auch.
Also finde ich, also find ich hier nicht so.
Mehr Luft als am Gaumen finde ich das schon. Also ein bisschen Zwetschge vielleicht, mehr Sauerkirsche. Auch relativ würzig, aber eben anders würzig als der.
Was ist das denn für ein Gewürz, was da im Hintergrund. Ich frage die ganze Zeit, denke ich schon, da ist irgendwas im Hintergrund. komme nicht drauf.
Also mir fallen also keine spezifischen, mir fallen einfach so Trockenkräuter ein. Keine frisch duftenden, keine frisch geschnittenen, sondern eher so eine so ein Mix aus Trockenkräutern.
Irgendwas Spezifisches rieche ich da, aber ich weiß nicht was. Nelke sagt der Chat, nee, Nelke nicht.
Nelke finde ich nicht. Nee, Nelke wirklich nicht.
Piemontkirsche. Böser Chat.
Nee, fällt mir jetzt auch nicht ein.
Ich finde also ganz interessant. Jetzt geht da gerade schon ein bisschen auf bei mir.
Okay.
Und was ich wirklich ganz interessant finde, ist, dass der am Gaumen, also am mittleren Gaumen, sag ich mal, tatsächlich auch so einen Effekt hat, als würde da ein Stückchen Zuckerwatte durchgleiten.
Okay.
Also so eine, weißt du, als würde um die in der Säure so ein süßer Kern durch deinen Gaumen rutschen. Das ist ein ganz interessantes Ding. Ich tue da jetzt mal was rein in das Glas noch. So, und stell das jetzt weg.
Dann okay.
Gucke ich gegen Ende der Sendung, zum Ende der Sendung gucke ich nochmal.
Ja.
Da passiert was.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja, also Dolcetto ist Piemont, ne?
Ja.
Piemont hat man irgendwie so. Also Piemont ist ja sozusagen der Bereich in Norditalien für die großen Weine, also Barolo, Barbaresco. Und darüber vergisst man dann manchmal, also gerade bei den roten Rebsorten, dass es eben noch ein paar andere gibt. Barbera gibt es ziemlich viel im Piemont und eben Dolcetto. Und dann noch eine ganze Reihe kleinerer Rebsorten wie Rouché oder so. Aber ich mag die Rebsorten des Piemont, weil die alle so ein bisschen was, der Barbera vielleicht ein bisschen weniger, aber die haben alle so ein bisschen was Kerniges, ne?
Ja.
Also das, was du jetzt auch eben meinst mit einem ruppigen Tannin, haben die, ja, genau, haben die. Ich finde es beim Dolcetto ist es schon geschmeidiger, obwohl es eben auch da ist, auf jeden Fall. Bei Nebbiolo, also der Rebsorte für Barolo und Barbaresco, ist es halt viel ruppiger und die brauchen, also vernünftige Nebbiolo brauchen halt auch viel mehr Zeit. Aber ich finde so bei Nebbiolo und Dolcetto, der Dolcetto ist halt der einfacher und schneller trinkbarer, aber er zeigt trotzdem irgendwie so ein bisschen das Markante von der ganzen Region. Und genau, das ist das, was ich eigentlich an dem Wein besonders gerne mag, also diese Frucht und dieses tatsächlich so ein bisschen dieses ruppige Tannin und das ein bisschen Erdige dabei auch, selbst wenn er so dieses bisschen Süße auch dabei hat. Und auch das ist halt wieder, finde ich, ein super super Tischwein, super Esswein einfach.
Ne? Glaube ich. Da so eine, was tue ich denn dabei? So ein Sahnesüßchen, ne? So ein Sahnesüßchen willst du so.
Gar nicht.
Nee?
Das Beste, was du damit machen kannst, ist jede Form von Salami. Salami und Dolcetto ist total super.
Okay.
Also Salami auf Brot, Salami einfach so, aber eben Salami auch auf Pizza oder überhaupt Pizza passt auch einfach gut.
Hättest du das gesagt, ich habe heute extra frisch Mehl gekauft. Aber Salami hätte ich auch nicht gehabt, Käse auch nicht.
Ja, Tomaten. Also Salami passt super. Genau, also ja, also irgendwie auch ein Brotzeitwein. Sahne würde ich gar nicht nehmen. Sahne wird überhaupt nicht passen, nicht zu dem Tannin.
Nee, nicht sowas Dickes?
Nee.
Also würde so spontan zu sowas Saurem, würde ich immer sowas Fettiges nehmen, aber ist wahrscheinlich dann falsch.
Ja.
Okay.
Das wird sich total beißen. Also musst du mal ausprobieren einfach, aber das wird sich beißen. Also brauchst du eigentlich wenn du was Fettiges nimmst, also was richtig Fettiges ist wieder anders. Also wie so ein fettiger Truthahn.
Ja.
Da kann das funktionieren. Aber bei so einer Creme, so einem cremigen Fett passt es nicht.
Okay. Ja, ja. Da habe ich auch noch nie, also ich habe auch noch nie wirklich Wein zum Essen mir überlegt oder ausgesucht oder sowas. Weil ich auch noch nie in einer solchen Weise Gäste bekocht hätte, dass das notwendig gewesen wäre, dass ich mir da größere Gedanken drum mache.
Ja.
Meistens ist dann irgendwie was auf dem Grill und da kannst du ja eh fast alles zu saufen.
Ja, und das kannst du natürlich dazu auch wieder nehmen.
Klar. Ja.
Also ne, irgendwie ein Burger oder ein Steak vom Grill.
Oh, ein Steak.
Passt super mit Dolcetto.
Hättest du mal vorher gesagt, dann hätte ich mir das Steak aufgetaut, dann hätte ich mir jetzt nach der Sendung hätte ich mir dann noch schön ein Steak auf den Grill geschmissen. Aber nee.
Nee, aber habe ich nicht geschrieben irgendwie in der Ankündigung, das sind so Weine für
kann sein, aber das Grill ist doch, guck mal, wie lange das wieder her ist. Das ist doch, das nutzt doch nichts.
Entschuldigung.
Bitte. Kommen wir zur letzten Flasche, oder?
Kommen wir zur letzten Flasche.
Mit Wachskapsel. Wie öffnet man eine Wachskapsel richtig? Und das ist jetzt keine Scherzfrage oder so, ich weiß es nicht. Ich murkse mir dabei immer einen ab, schneide mir mit dem Messerchen in den Finger und ja.
Also ich finde, das ist tatsächlich jetzt eher eine wachsige Kapsel, die kannst du einfach mit dem Messer abnehmen und da passiert nicht viel, weil du es auch teilweise großflächiger abnehmen kannst. Es gibt ja auch diese Siegelwachs, diese sehr harten Wachse, diese Kolophoniumwachse oder so. Da ist es schwieriger, ne? Da ist
tatsächlich. Ich kann am Flaschenrand oben am Ausguss langschneiden. Ja, stimmt.
Ja, okay. Genau. Also hier ist es wirklich unproblematisch. Aber diese Siegellack-Wachsdinger, die wirklich so brüchig sind und kleinbröselig.
Gibt's da einen Trick?
Das sieht zwar total schön aus, aber ist echt nervig.
Ja.
Und also da halte ich im Zweifelsfall, tue ich da ein Tuch drüber und dann hau ich das Ding sozusagen von außen, wie so beim Eierschälen, ja, so mit einem etwas festeren Gegenstand hau ich den Siegellack da sozusagen ab und nehme das Ganze dann mit dem Tuch halt runter.
Würde ich natürlich nicht tun, weil ich mir damit die Flasche zerkloppen würde, weil ich bin da eher ungeschickt. Das ist eine interessante Flaschengröße, 0,5 Liter. Weil sonst kriegst du ja nur halbe Flaschen, also 375.
Ja.
Woher kommt die Größe? Ist es da irgendwie Tradition? Oder?
Also ich glaube, die machen nur diese beiden Amphorenweine machen die in dieser Flaschengröße.
Und
der Rest ist auch ganz, Und der Rest ist auch ganz normal, ne? Also, 0,75. Nö. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich finde es auch schön, also.
Was ist denn mit dem Korken?
So eigentlich ist es so ein ideales Format für einen alleine, so für einen Abend.
Ja, wenn du noch ein Bier hinterher, dann.
Also wenn der Wein gut ist, finde ich, dann ist es ein schönes Format.
Ja.
Weil wenn der Wein gut ist, dann ist so 0,375 dann doch eigentlich zu wenig.
Ja. Ja, es sind halt so zwei ordentliche Gläser und dann denkst du, jetzt sind die halt trotzdem zum.
Ja. Genau. Ja. Genau, also.
Oh, wow, der Chat hat recht. Boah. Viel weißer Pfeffer in der Nase. Aber so richtig viel weißer Pfeffer.
Ja.
Chat, Steak aufgetaut. Ja, ich habe in meinem Tiefkühler Steak, weil ich mein Fleisch bei so. Wir streicheln unsere Kühe persönlich zu Tode, Bauern kaufe und die liefern das dann halt als TK
genau,
und schmeißt das halt in den Tiefkühler und taut es auf. Ja.
Ja, und das ist auch keine großartige qualitative Veränderung.
Nee.
Weil ich das Steak sowohl frisch kenne als auch aufgetaut und das ist echt kein großer Unterschied.
Wenn ich unterwegs bin und bei einem ordentlichen Fleischer vorbeikomme, kaufe ich mir das halt auch in frisch, aber ich finde diese Pakete kaufen beim Totstreichelbauern finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Achso, hatte ich erzählt, dass ich einen neuen habe. Schwarze Kuh.farm heißt er.
Der macht schon mal von gehört.
Black Angus macht er. Und die haben auch nur total wenig Rinder. Das ist irgendwie so ein Betrieb, die das im Nebenerwerb machen. Die haben manchmal, bevor ich das in der Sendung sage, gucke ich mal lieber, ob sie gerade was im Angebot haben. Weil das ist der einzige, den ich bisher gefunden habe, wo du ein Anglais bestellen kannst. Und zwar. Und zwar einzeln. Ein Anglais.
Wow.
Mal gucken, ob es nicht wieder ausfällt. Also meistens ist es ausverkauft. Einmal habe ich es geschafft, es abzugreifen.
Aha.
Anglais, nicht vorrätig. Verdammt.
Ja, aber gut. Gut zu wissen. Ja. Okay.
Naja, schade.
Ja. Genau. Also was wir hier in der Flasche bzw. im Glas haben, ist eben von Philippa Pato und William Wouters. Das hatten wir schon mal im letzten Jahr in einer Sendung. Das ist bei Rada, also sozusagen ein bisschen nördliches, nicht wirklich nördlich, aber zwischen Lissabon und Porto, eher an der Küste, mit so sehr tonigen und teilweise jurakalkigen Böden. Und Philippa Pato ist halt die Tochter von einem so der Großmeister des portugiesischen Weinbaus, Luís Pato. Und die hat halt vor, keine Ahnung wann genau, vor längerer Zeit angefangen, eben selber Wein zu machen und dann irgendwann auch mit ihrem Mann zusammen, der eigentlich aus Belgien kommt und ein Sommelier ist. Und die trägt sozusagen mit dazu bei, auch diese Rebsorten der in Bayrada wieder bekannt zu machen. Und eine davon ist eben Baga, was übersetzt einfach nur Beere heißt. Also
entsprechend alt wahrscheinlich auch ist, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das ist der aus der Amphore?
Genau. Es gibt ja eine Unmenge von Rebsorten in Portugal, die eben meistens oder fast immer früher im gemischten Satz angebaut wurden und es deswegen keine Tradition von sortenreinen Weinen gab. Das hatten wir ja auch schon mal bei den weißen portugiesischen Weinen. Aber es gibt eben immer mehr Winzer, die jetzt auch sagen, okay, ich will das einfach auch mal Rebsorten rein ausbauen. Und das funktioniert mit dem Baga halt total gut, finde ich. Und den Baga hier jetzt aus der Amphore finde ich einfach nochmal besonders schön.
Das ist der zweite Amphorenwein, den ich bewusst trinke. Und bei beiden ist es so, dass ich, wahrscheinlich kommt es daher, dass ich weiß, dass er aus der Amphore kommt, aber ich bilde mir ein, das zu riechen. Ich bilde mir ein, eine tönerne Kühle darin zu riechen. Aber würde ich die auch riechen, wenn du mir nicht sagen würdest, dass der aus der Amphore kommt?
Wahrscheinlich wäre die Trefferquote oder so, vielleicht wäre die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Aber ich finde das auch. Also wir hatten ja vorletztes Jahr im Weihnachten hatten wir vom
den Amphora
Schwarz, genau. Den Spanier aus der Amphore, Garnacha aus der Amphore. Also man riecht es vor allen Dingen gerade bei den Rotweinen. Also Weißweine aus der Amphore, die sind ja so anders, dass man sie als Weißwein ja kaum wiedererkennt. Also es ist einfach ein völlig anderer Weintyp. Das ist bei Rotwein nicht so, ne? Bei Rotwein, es ist ganz klar ein Rotwein noch, der aber einfach so ein bisschen anders ist. Und dieses bisschen andere, finde ich, das kann man schon, wenn man also einmal gesagt hat, okay, das ist ein Typ Rotwein Amphore, dann ist das typisch. Also ich kenne nun auch noch ganz gut von Elisabetta Foradori, also der italienischen Winzerin aus dem Trentino, die macht eben die Rebsorte Teroldigo mittlerweile auch in drei verschiedenen Varianten in der Amphore und da ist es genauso. Es ist dieser kühle Zug und dieses Tönerne, was man in diesem Wein findet, finde ich absolut, ja. Und ich glaube nicht, dass es Einbildung ist. Und ich finde, es gibt dem Wein eine zusätzliche Komponente, die ich irgendwie total gerne mag. Also.
Der riecht sehr, sehr schön. Ich finde ihn auch im Mund schön. Mhm. Im Chat lese ich, der hat die Leichtigkeit, die der Dolcetto haben will, aber nicht kann.
Ja, das ist schön gesagt, eigentlich. Ja, hier passt das alles.
Doch, der ist toll. Boah, der ist toll. Ja? Der hat im Mund auch diesen Pfeffer.
Ja, der hat im Mund auch diesen Pfeffer. Der hat so ein bisschen Herrlich. Tabak vielleicht dabei. So eine Tabakwürze mit dabei.
Sehr schön.
Das ist sehr ausgewogen, finde ich. Das ist also sehr balanciert. Der Dolcetto ist nicht so balanciert. Ja. Der hat dieses... Also der ist viel, für sich genommen, viel mehr Landwein, finde ich. Der hat so was sehr Ländliches mit diesem festen Tannin und so. Das ist auch eher ein Wein einfach für ein eben so ein ländliches Essen. Während die hier einfach schon auch einfach eine Eleganz drin ist in dem Wein. Ne? Ja, also er ist sehr geerdet und auf der gleichzeitig hat er was Feines. Und das finde ich schon wirklich toll.
Ich finde auch, mit den 11% und irgendwie merkt man, dass er nur 11% hat, aber er hat trotzdem eine innere Schwere. Das ist ganz, ganz seltsam. Der ist wirklich prima. Also ich finde den Richter, das ist wahrscheinlich auch der teuerste, den wir haben wieder, ne?
Ja, aber ja, also er kostet, glaube ich, 14,90 die 0,5er Flasche.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich der teuerste, Preis, ja, den wir haben, aber es ist halt. Ich finde für die, also genau, toll. Der Dolcetto kostet 12,90 und dieser Postcertus, der kostet 14,90 für die halbe Literflasche. Aber ich finde, das ist auch jeden Cent wert. Also das ist einfach super schöner, wirklich balancierter,
der ist echt super
Wein. Der genau, wie du sagst, der besitzt so eine innere Dichte und Kern. Und gleichzeitig ist er aber so schön schwebend leicht irgendwie dabei. Mhm. Das ist, und das finde ich ist immer, also wenn ein Wein das schafft, so diese Balance zu kriegen, dann ist es schon ein wirklich gut gemachter Wein, wirklich guter Wein. Ja. Und gleichzeitig hat er eben diese Frische, wieder diese Saftigkeit auch, vielleicht nicht ganz so markant wie bei den anderen beiden, aber dafür hat er halt die Eleganz mit dazu. Mhm.
Frage aus dem Chat. Wie groß sind beim Amphorenwein die Amphoren?
Das kommt darauf an, welche Amphoren verwendet werden. Also die, ich denke mal, also die Philippa Pato schreibt, dass sie eben lokale Amphoren verwenden, also portugiesische Amphoren. Ich weiß von der Elisabetta Foradori, die verwenden Amphoren von so einem spanischen Brenner.
Mhm.
Von einem spanischen Hersteller. Da kann man, die Elisabetta Foradori hat extrem viele Bilder irgendwie auf ihrer Seite. Also ich glaube Foradori IT. Da kann man das mal so ein bisschen sehen. Beziehungsweise
nee, Foradori. Nee, da kommst du zum Weingut Hofstetter.
Also wenn, genau, das ist ihr Ex-Mann. Wenn ihr bei mir ins Blog schaut und einfach mal Amphore eingibt, dann müsste eigentlich, ich guck mal gerade, ich habe mal ein Foto gemacht, wo, glaube ich, zwei Amphoren drauf sind, die so typisch sind. Das war im Podcast mit, ich schweife jetzt ein bisschen ab, tut mir leid. Aber,
ja, find's jetzt gerade nicht. Wir also, reichen das nach. Du schickst mir also das und ich packe den Link in die Shownotes.
Genau. Also es gibt Quävris, sogenannte Quävris. Das sind die sozusagen die althergebrachten Amphoren aus Georgien. Mhm. Die sind so mannshoch und umfassen bestimmt
Doch so 200 Liter oder sowas, ne?
2000 Liter oder so. Liter, oder 1500. Ne? Ja, die sind eingegraben in der Erde.
Ja.
Und die können ziemlich groß sein. Also da können schon 4 Leute reinpassen oder 6, ja.
Werden die eigentlich gereinigt? Oder wird da immer nur wieder neuer Wein reingeschüttet?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Okay. Es gibt Amphoren, die, also diese Quävris, die werden teilweise mit Bienenwachs ausgekleidet innen, ja.
Mhm.
Die anderen, also die jetzt zum Beispiel verwendet werden, die nicht eingegraben werden, sondern die stehen, die eher so länglich sind und auch kleiner sind, die jetzt mit Sicherheit auch die Philippa Pato verwendet, die werden nicht versiegelt normalerweise, die werden halt gebrannt und dann sind die so dicht, dass da der Wein nicht austritt, obwohl immer noch auch ein Luftaustausch stattfindet. Und die werden dann einfach ausgespritzt mit Wasser, ne?
Ja.
Also das wird ja so, normalerweise wird der Wein in den Amphoren sowohl rot als auch weiß eben in den Amphoren ja vergoren und dann geht sozusagen der Tresterhut irgendwann nach oben und unter dem Tresterhut reift dann quasi der Wein, ne? Und dann wird irgendwann der Saft abgezogen und der Trester muss raus und dann werden die halt einmal ausgespült und gut ist.
Ja.
Genau, und ich würde mal behaupten, dass so klassische Amphoren, wie die eben da verwendet werden, vielleicht so 300, 400, 500 Liter schaffen. Ne? Könnte ich mir vorstellen.
Aber wenn die mit Bienenwachs ausgekleidet werden, dann kann aber doch der...
Die nicht.
Nee, ja klar, aber das Tönerne kann da doch dann aber nicht mehr rein, oder?
Nee, das Tönerne kann da eigentlich nicht rein. Trotzdem habe ich auch schon bei diesen Quävris festgestellt, dass sie, dass man dieses diesen tönernen Geschmack auch im Wein zu haben scheint. Ja, irgendwie. Wie das kommt, weiß ich nicht so ganz genau. Also es kann schon auch sein, dass das sozusagen nur die Poren in dem Ton sozusagen ausgekleidet werden und der Wein aber trotzdem auch Tonkontakt hat.
Ja. Ja. Noch eine super Frage. Das ist schon
faszinierend, finde ich.
Super Frage aus dem Chat. Was ist ein Tresterhut? Ganz einfach. Das ist ein Hut aus Trester. Ja, genau.
Also ein Tresterhut ist, also Trester sind ja die Bärenschalen. Mhm. Und wenn ein Wein, also jetzt normalerweise ist das ja beim Rotwein so.
Auch Treber genannt, ne?
Treber genannt.
Genau. Treberbrot kennt man so.
Ja, zumindest wenn man ab und zu ins alte Mädchen nach Hamburg geht und es dort kauft, ja. Trauben werden angepresst, unter Umständen, muss aber auch nicht unbedingt, aber meistens werden sie leicht angepresst und dann kommen die Trauben mit dem Saft in einen Bottich.
Ja.
Und dann fängt der Saft an zu gären. Ja. Mhm. Und der gärt ja dann mit den Hefen und da bilden sich sehr starke Kräfte während dieses Gärprozesses und diese Kräfte bringen den Trester, also die Beeren, heute nach oben. Mhm. Also, ne, also und der Saft geht raus und irgendwann sozusagen das bleibt eben nur so ein bisschen von dem Fleisch und den Häuten über und während der Gärung geht eben viel von der Farbe aus den Traubenhäuten dann eben auch nochmal in den Wein rein und es gibt da ist ordentlich was los während dieses Gärprozesses und der Trester wird nach oben befördert, der bildet einen sogenannten Hut.
Also der eine geschlossene Schicht oben auf der Flüssigkeit.
Ja, genau. Praktisch eine geschlossene Schicht bilden und je nachdem, wie man diesen Wein haben möchte, wird der Tresterhut dann auch immer wieder untergedrückt, ja, sodass wieder Luft auch in den Gärprozess reinkommt und eben auch nochmal sozusagen mehr Schalenkontakt gibt und eben auch die Trauben heute nochmal ein bisschen stärker ausgelaugt werden, was die Farbe angeht und so weiter. Ja. Aber tatsächlich bilden sie einen Hut.
Wie brennt man eine 2000 Liter Amphore? Fragt der Chat.
Ja, das habe ich leider noch, da habe ich noch nicht dran teilgenommen.
Ja.
Das weiß ich nicht, aber es ist,
das ist auf jeden Fall
ich weiß, dass die Elisabetta Foradori sehr lange gesucht hat. Also mit den 2000 Liter Amphoren jetzt bei diesen Quävris, also das haben, also das können die seit 5000 Jahren, also es kann jetzt nicht so wahnsinnig.
Wenn die im Boden sind, vielleicht im Boden?
Nee, die werden erst in den Boden eingegraben.
Okay.
Nö, also wie die genau gebrannt werden, weiß ich nicht, aber die sind, also wenn man mal bei Google eingibt Quävri, also Q-U-E-V-R-I, auf Google Bildersuche geht oder so.
Nee, das hast du falsch buchstabiert.
Q-U-E-V-R-I.
Quävri. Ah ja.
Ja. Also die gibt's, ne? Man sieht das in unterschiedlichen Größen. Vielleicht fassen sie auch keine 2000, sondern nur 1000 Liter. Aber die sind schon nicht ohne, ne? Die sind schon relativ groß. Also es gibt auch irgendwo da ein Bild, wo einer so ein Ding gerade formt. Ja.
Ja.
Doch, es gibt ziemlich große Teile auch. Ja. Und die werden im Prinzip, werden die ja tatsächlich seit, also ich weiß gar nicht genau, wann die ältesten Funde sind, bestimmt 5000 Jahre alt. Und da gibt es immer so einen Streit, ob jetzt vor 5000 oder 8000 oder 10.000 Jahren in diesen Quävris schon Wein gelagert wurde ob man Pekmesh dort gelagert hat. Was ist das? Also das ist so ein Frucht, also das kriegst du auch in der Türkei heutzutage noch sehr oft, das ist wie so Fruchtriegel, also so eingekochter Fruchtdicksaft. wo eben immer auch Trauben drin waren. Trauben, Datteln und so weiter und so fort. Ne? Also man hat halt aus diesen Zeiten eben immer solche Amphoren gefunden, wo unten so einfach Traubenkerne noch drin waren. Ne? Und ist natürlich erstmal davon ausgegangen, dass die auf jeden Fall schon Wein gemacht haben. Aber das kann man letztlich nicht wirklich beweisen, also für diese Zeit. Sondern man weiß einfach nur, dass Wein angebaut wurde und auch verarbeitet wurde. Aber wann dann genau Wein angebaut wurde Trauben angebaut wurden zur Weinherstellung oder Wein hergestellt wurde, weiß man nicht, weil das ja ein relativ schwieriger Prozess ist, wegen der ganzen Kühlung einfach. Der Wein ist halt nicht stabil, im Gegensatz zu Bier zum Beispiel ist viel einfacher. Ja.
So, genau. Dann nehme ich jetzt nochmal den, wie hieß er?
Ich weiß nicht.
Na, den zweiten.
Dolcetto?
Dolcetto, genau. Ach ja, nimm noch mal, guck mal, was aus dem geworden ist hier im Gläschen in den letzten 20 Minuten.
Also mit dem Postgratus kann man sich schon anfreunden für den Rest des Abends.
Das werde ich auch tun, glaube ich. Also ich glaube, ich kann morgen ausschlafen. Und ja.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Wein.
Also sehr markant, der Dolcetto wird besser.
Ja.
Der will ein bisschen, der will eine Stunde offen stehen. Ja. Mhm. Der wird besser und der wird also nicht nur besser, also nicht erträglicher, sondern er wird wirklich schön. Also diese lustige Süße, die kommt da ein bisschen mehr so raus. Also ist so ein, ja.
Also ich mochte den Dolcetto vorhin auch schon. Mir war er eben nicht zu grob.
Mir war es noch. Aber das verliert er gerade, ja.
Verliert er gerade, okay. Ja,
das ist ganz geil.
Stimmt, aber es ist so, sobald du den im Glas hast, hast du tatsächlich diese Süße erstmal drin, die so im Glas liegt. Das ist echt witzig.
Ja, na, jetzt genug getrunken.
Ja.
Also zumindest schön. Öffentlich.
Also.
Öffentlich genug getrunken. Wissen wir schon, was wir nächste Sendung machen?
Wir gehen nochmal zurück nach Neuseeland und. Oh. Wir haben noch keinen Termin, aber das müssen wir gleich mal absprechen. Mhm. Aber ich habe schon die drei Weine am Start.
Okay.
Genau. Und es gibt einfach mal so einen ganz typischen, wenn man so will, klassischen Sauvignon Blanc aus Marlborough.
Ja.
Also, ne, wie er typischer kaum geht. Einfach um mal das auch mal darüber zu sprechen. Und dann haben wir. Lass mich nicht lügen, ein Riesling aus Neuseeland, was eben ungewöhnlich ist. Und dann werden wir, glaube ich, einen Pinot Noir drin haben, sozusagen die zweite wichtige Rebsorte. Wir hatten ja bei der ersten Neuseeland-Sendung hatten wir im Prinzip drei Weine da drin, die man mit Neuseeland jetzt gar nicht so in Verbindung bringt. Also wir hatten ja Chardonnay, Syrah und den Schaumwein eben. Das ist jetzt prototypischen neuseeländischen Weine. Diesmal machen wir es so ein bisschen typischer. Bis auf den Riesling. Ja, genau.
Tja.
Das steht für Oktober an.
Ja, wunderbar. Dann danken wir dem Chat fürs Mitchatten und fürs Mittrinken.
Ja, super.
Wir danken allen, die sich das aus der Konserve anhören, natürlich für die Aufmerksamkeit. Und meinten das durchaus ernst. Also hinterlasst gerne in den Kommentaren zur Sendung, was ihr von der Idee haltet. Christoph und ich crowdfunden praktisch eine Podcast-Serie, die im Wesentlichen daraus besteht, dass wir uns volllaufen lassen. Nein, die im Wesentlichen daraus besteht, dass wir mit einem komfortablen Wohnmobil 2 Wochen durch Frankreich fahren und da ja trinken und senden. Mhm. Ja, würde mich mal interessieren, wie gut das ankommt, falls das ankommt. Und also wir reden da über ordentliche Kosten. Also die Zeiten, in denen wir fahren, wahrscheinlich auch fahren müssen, weil die Weingüter, das ist vermute ich mal Vor- oder Nachsaison, ne? Nee, Nebensaison nennt man das, glaube ich.
Nebensaison.
Da bist du für so ein Wohnmobil, in dem du wirklich 2 Wochen unterwegs sein willst, richtig unterwegs, da kannst du auch nicht mit einem VW-Bus machen, sondern willst du so ein Ding mit Nasszelle haben und so. Da bist du pro Tag wahrscheinlich alleine schon 150 Euro los oder sowas. Das heißt, das würde, wenn dann ein teurer Spaß werden, aber vielleicht kommt's an, man weiß es nicht. Mhm. Christoph, vielen Dank.
Okay, Holger, danke dir.
Bis zu den nächsten Flaschen. Tschüss. Jo.
Wer redet, ist nicht tot.